HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich begrüße Sie zu dieser Sendung. Es gibt neue Details im Fall der getöteten Eileen. Damit verbunden ist die Frage, hätten die Behörden strenger mit dem Beschuldigten umgehen müssen und damit eventuell den Tod des 14-jährigen Mädchens aus Südbaden verhindern können. Beschuldigt wird ja ein 29-jähriger vorbestrafter Sexualstraftäter aus Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis. Die Behörden hatten ihn also auf dem Schirm. Doch wie der HR aus Ermittlerkreisen erfahren hat, stand der Beschuldigte Anfang des Jahres eine Zeit lang nicht unter Polizeibeobachtung. Grund dafür könnte ein Problem bei der Absprache zwischen verschiedenen Behörden gewesen sein. Arne Bartram berichtet.
Wir treffen eine junge Frau in Wetzlar. Wir nennen sie Lea. Sie erzählt, dass sie den Beschuldigten im Fall Eileen kennt. Vor ein paar Jahren hat er sie und ihre Schwester auf dem Handy angeschrieben, erzählt sie. Damals steht der Tatverdächtige noch unter besonderer Beobachtung der Behörden.
Irgendwann kam er auf mich zu, hat versucht, mich zu küssen und ich bin den Kuss entwichen. Also ich habe ihn schon abgewiesen.
Auch in seinem Wohnort Waldsolms berichten mir Mütter, dass der 29-Jährige immer wieder Kontakt zu ihren Teenager-Töchtern sucht und sie auffordert, sich mit ihm zu treffen. In mindestens einem weiteren Fall gab es sogar eine Strafanzeige, Anfang Mai wegen versuchter Nötigung. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat davon aber erst vergangene Woche erfahren. Warum die Anzeige offenbar nicht schneller weitergeleitet worden ist, wird noch intern untersucht. Außerdem stellt sich die Frage, warum die Behörden offenbar kaum etwas von den Kontaktversuchen und vorgeworfenen Übergriffen mitbekommen haben. Nach unseren Recherchen liegt das Problem im System. 2017 wird der jetzt Beschuldigte nach mehreren Jahren aus der Psychiatrie entlassen. Er wird von den Behörden aber weiter beobachtet, steht unter sogenannter Führungsaufsicht. Das zuständige Landgericht Limburg teilt uns auf Anfrage mit, dass er sich an bestimmte Regeln halten musste, wie
verordnete Medikamente regelmäßig einzunehmen
und
alle Arten von Rauschmitteln zu meiden. Weisungen in Bezug auf Aktivitäten im Internet sind nicht erteilt worden.
Heißt im Klartext, es wurde nicht kontrolliert, ob der Mann über das Internet oder mit dem Handy Kontakt zu Minderjährigen sucht. Den ehemaligen Landesvorsitzenden der Opfervereinigung Weißer Ring, Horst Czerny, macht das fassungslos.
Ein Riesenfehler ist das. Er kann sich austoben, der Betreffende, trotz Führungsaufsicht. Und hinterher, dann sind alle schlauer.
Der Kriminologe Jörg Kinzig von der Uni Tübingen weist dagegen darauf hin, dass auch entlassene Straftäter Rechte haben. Und eine digitale Kontrolle sei in der Praxis sowieso kaum machbar.
Wir kennen alle die Fülle digitaler Geräte. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, auf diesem Computer darfst du dich nicht irgendwie einer Person nähern oder den dürfen wir immer kontrollieren, dann gibt es selbstverständlich eine Fülle von Ausweismöglichkeiten.
Im Januar muss der Tatverdächtige nach 5 Jahren komplett aus der Führungsaufsicht entlassen werden. Gegen eine unbefristete Verlängerung hat er sich erfolgreich gewehrt. Nach dem Ende der Führungsaufsicht ist er in ein Programm der hessischen Polizei für mehrfach Intensivtäter übernommen worden. Das hat nach unseren Informationen aber nicht nahtlos funktioniert. Wie lange es gedauert hat, bis der Tatverdächtige wieder unter besonderer Beobachtung der Ermittler stand, wird aktuell intern untersucht.
Neue Details zum Tatverdächtigen im Fall der getöteten Eileen. Unser Reporter Arne Bartram hatte die Infos für uns. Über 2 Jahre Pandemie und in diesem Jahr keine Erleichterung im Sommer. Das trifft diejenigen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, besonders. Wie ist die Situation hinter den hessischen Krankenhaustüren? Wie geht es den Pflegenden? Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt.
Corona. Ein Ausnahmezustand, der zur neuen Wirklichkeit geworden ist. Viele Beschäftigte sind in den vergangenen Monaten und Wochen selbst krank geworden oder aktuell krank. Das berichten Krankenhäuser aus ganz Hessen. Die Lage ist angespannt fürs Personal. Das verschärft die Situation auf vielen Stationen, die ohnehin schon mit knappem Personal zurechtkommen müssen. Diese Krankenpflegeschülerin, die anonym bleiben möchte, kennt es fast nicht anders. Die Eindrücke, die sie gerade gesammelt hat, sprechen nicht gerade für ihren Arbeitgeber.
Zum Beispiel waren wir im Spätdienst, es waren 2 Examinierte. Wir sind eine Normalstation, das sind 30 Betten. Die meisten brauchen Hilfe. Und man muss sich das so vorstellen, 2 Examinierte, die echt viel zu tun haben im Spätdienst, die ganzen Aufgaben und 27 Patienten und eine Schülerin. Aber man muss ja sagen, die Examinierten, die tragen ja dann die ganze Verantwortung. Und wenn man sich das mal vorstellt, so, das ist schon beängstigend ein bisschen.
Weil es aktuell besonders knapp ist, hatte die Geschäftsführung der Uniklinik Gießen-Marburg vor 2 Wochen den Vorschlag gemacht, dass Mitarbeitende auch Corona-positiv zur Arbeit gehen können. Bei den Beschäftigten kam dieser Vorschlag nicht gut an. So auch bei David Hennig, der in Gießen auf der kardiologischen Intensivstation arbeitet.
Jemand, der positiv getestet ist, der eine aktive Infektion hat, der soll nicht am Patientenbett arbeiten. Für seine eigene Gesundheit sollte er krank generell nicht arbeiten. Und das ist absolut schizophren, meiner Meinung nach, zu sagen, ja, dann könnt ihr positiv arbeiten, solange ihr euch gut fühlt. Und das kann nicht die Lösung des Problems sein.
David Hennig und seine Kolleginnen und Kollegen sind auch deshalb vergangene Woche beim Verdi-Warnstreik in Gießen auf die Straße gegangen. Das Problem mit dem Personalmangel ist auch hausgemacht, erklärt David Hennig. Sein Kollege Jörg bestätigt das. Viele haben gekündigt oder Stunden reduziert. Es ist schon länger eng, die Dienste zu besetzen, und das wirkt sich aus.
Die Personalfluktuation ist nach wie vor hoch, gerade auch auf unserer Station haben wir auch dauerhaft Betten gesperrt mittlerweile, weil einfach kein Personal da ist, um die Patienten zu betreuen.
So beobachtet es auch Franziska Potjanow. Die 21-Jährige ist in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ihre Beobachtung? Viele, die anfangs sehr engagiert im Pflegebereich anfangen, sind schnell gefrustet.
Viele verlassen die Klinik wieder, weil das Arbeitspensum zu hoch ist. Oder viele reduzieren halt einfach auch, weil die Arbeitsbelastung zu groß ist. Und ich glaube, in unserer Generation ist das Bewusstsein dafür, dass man auch seine Freizeit haben möchte, viel ausgeprägter. Aber es ist halt die physische Belastung und die psychische Belastung ist einfach so extrem hoch momentan, dass halt die Arbeitsmoral ziemlich darunter leidet.
Helfen würde wohl vor allem Entlastung und Wertschätzung. Daran hapert es nach Ansicht der Beschäftigten in Gießen nämlich auch.
Corona und Personalmangel, wie erleben Krankenhausmitarbeiter in Hessen die aktuelle Arbeitsbelastung? Anne-Kathrin Hochstratt hat uns das geschildert. Tja, wer hätte gedacht, dass in Deutschland Kommunen Sportlern in Hallen das warme Wasser zum Duschen abdrehen. Im Moment aber ist angesichts des Krieges in der Ukraine Energiesparen angesagt. Schließlich soll das kostbare Gas im Winter ausreichend zur Verfügung stehen und letztendlich auch die Abhängigkeit von Russland in Sachen Energie verringern. Was in Nordhessen jetzt schon gemacht wird, um zu sparen, Carsten Gohlke hat es recherchiert.
Die Energiekrise macht doch vor der Autostadt Baunatal nicht halt, und so ist man hier auch schon ganz und gar auf Sparkurs. Pressesprecherin Susanne Bräutigam zu den ersten Maßnahmen, die in der knapp 28.000 Einwohner zählenden Stadt getroffen wurden.
Also das betreffen insbesondere zunächst einen Verzicht auf warmes Wasser und die Absenkung der Raumtemperatur bei unseren öffentlichen Gebäuden sowie in unseren Sportstätten. Also kurz gesagt, warmes Wasser und Heizung wurden bereits abgestellt.
Auch die Stadt Kassel hat Sparmaßnahmen beschlossen. Allerdings ist der Oberbürgermeister bis Ende August im Urlaub und nur er selbst will diese Maßnahmen verkünden, so die Pressestelle der Stadt Kassel auf HR-Nachrichten. Frage. Dennoch ist bekannt, dass mit Ferienende die meisten Schwimmbäder der Stadt geschlossen werden und auch der Saunabetrieb im Auebad eingestellt werden soll. Bereits seit Monatsbeginn ist die Außenbeleuchtung der Rathausfassade und von Gebäuden des Stadtkonzerns sowie andere Effektbeleuchtungen im öffentlichen Raum eingestellt. Die Museumslandschaften Kassel dagegen gehen mit ihren Sparmaßnahmen deutlich offensiver um. Martin Eberle ist der Direktor und er erklärt:
Wir müssen natürlich auch Energie einsparen, unseren Beitrag beitragen.
Der Herkules wird also auch auf künstliche Beleuchtung verzichten müssen.
Den Herkules haben wir abgeschaltet, Schloss Wilhelmshöhe können wir derzeit noch nicht abschalten.
Das erfordert allein schon das Sicherheitskonzept für die wertvollen Gemälde und Ausstellungsstücke.
Es ist so, dass ein Museum von innen nicht geheizt und klimatisiert wird wegen der Besucher, sondern schlicht und einfach wegen der Kunst. Also selbst eine Schließung hat Folgen. Wir loten im Moment auch im Gespräch mit anderen Museen Grenzwerte aus, wie weit können wir wirklich gehen.
Denn sparen um jeden Preis geht nicht, so der Direktor, Sicherheit geht vor.
Teilweise brauchen wir die Außenbeleuchtung und dann kommt noch der öffentliche Raum hinzu. Die Orangerie in Kassel liegt in der Karlsaue, ein großes Gelände, das aber auch eine wichtige Querung darstellt. Dieses Gelände ist nicht beleuchtet, dort sind schon mehrere sexuelle Übergriffe erfolgt und da muss man jetzt abwägen.
Auch der Landkreis Kassel hat inzwischen einen Maßnahmenplan erstellt, erklärt Pressesprecher Harald Kühlborn.
Also wir nehmen das Energiesparen ernst und haben deswegen entschieden, dass wir jetzt an unseren Sporthallen, die mit Gas betrieben werden, kein Warmduschen mehr möglich machen. Das sind 25 unserer Sporthallen von 53 insgesamt. Sie merken also auch andererseits, wir haben schon relativ viele, die unabhängig vom Gas sind.
Kühlborn ist aber auch froh, dass viele der Einrichtungen mit Fernwärme versorgt werden und so der Betrieb aufrechterhalten werden kann.
Es gibt natürlich diese Vorgabe, dass wenn wir wirklich große Probleme bekommen, wir dann sogenannte Wärmeinseln haben müssen, wo man Leute betreuen kann. Und da spielen natürlich Sporthallen eine wichtige Rolle. Da würden wir natürlich zuerst die Sporthallen nehmen, die nicht mit Gas betrieben sind.
Natürlich ist auch im Landkreis ein Schwimmbad von den Maßnahmen betroffen.
Das werden wir dann auch nicht mehr heizen. Alles andere Schwimmbäder sind von den Kommunen.
Und hier werden individuelle Regelungen in den nächsten Wochen getroffen, die zum Beispiel auch den Betrieb der beliebten Thermalbäder wie in Bad Karlshafen oder Bad Soden-Allendorf regeln müssen.
Wie wird in Nordhessen Energie gespart? Reporter Carsten Gohlke hat es uns erklärt. Die Subantarktis. Grob gesagt ist das der Bereich zwischen den Südspitzen von Afrika, Australien und Südamerika und der Küste des arktischen Kontinents. Da gibt es viele Inseln und wer sich für diese Gegend botanisch interessiert, der ist im Frankfurter Palmgarten richtig, denn dort gibt es das einzige Spezialgewächshaus für subantarktische Pflanzen in Europa. Und das ist jetzt 30 Jahre alt geworden. HR Info Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner.
Schnee fehlt, es ist doch gar nicht mal eisig kalt. Dafür bläst ein Riesenventilator kühle Luft durch die 30 Meter lange Glaskonstruktion. Von außen her eher unscheinbar ist das Subantarktishaus im Frankfurter Palmengarten einmalig in Europa.
Als Besucher, Besucherin erwartet einen die Flora der südlichsten Zipfel Südamerikas auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt's die Flora Neuseelands. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Erlebnis auch gerade mit Blick darauf, dass man Blüten dann Richtung Winter auch sehen kann, wie man sie eben dann auch klassischerweise zeitlich an der Südhalbkugel sehen würde.
Weil der Sommer auf der Südhalbkugel in die Zeit des deutschen Winters fällt, sagt Palmengartendirektorin Katja Heubach. Für die Subantarktispflanzen betreibt der Garten richtigen Aufwand. So filtert etwa das Spezialglas des Gewächshauses bestimmte Strahlung aus dem Sonnenlicht. Und dank Klimaanlage ist es im Haus bis zu 8 Grad Celsius kühler als draußen, denn
in der Subantarktis ist es einerseits kühl und feucht und es herrscht oft starker Wind. Also eigentlich sind es schon teilweise schwierige Bedingungen für die Pflanzen.
Erläutert Palmengartenbotanikerin Hilke Steinecke. Mit diesen Bedingungen bestens zurecht kommen Gewächse wie die chilenische Wachsglocke, die Scharlachfuchsie oder die Magellan-Nelkenwurz. Arten, an denen man auch sieht, wie sich Pflanzen an die besonderen Bedingungen in der Subantarktis angepasst haben.
Zum einen müssen die Pflanzen klein und gedrungen sein, damit sie vom Wind eben nicht umgerissen werden. Da gibt es verschiedene Polsterpflanzen. Dann gibt es Farne, da gibt es Moose, also Pflanzen, die sehr gut mit Feuchtigkeit auskommen oder die sogar auch benötigen.
Für solche Feuchtigkeitsfreunde wurden sogar ein Wasserfall und ein Moor eingebaut in das Gewächshaus, das bereits 1904 als Palmenhaus in Bad Kissingen entstand. 1989 kam es zur Bundesgartenschau nach Frankfurt. Pflanzenfossilien sollten in ihm gezeigt werden, so Palmengartenchefin Katja Heubach. Der Plan wurde zwar nie realisiert.
Man kann aber durchaus sagen, dass auch heute da noch Fossilien drin sind, lebende sozusagen, sind ja eben auch Pflanzen, gerade aus Neuseeland, Neukaledonien, die so als Relikte schon aus einer sehr, sehr langen historischen Zeit kommen.
Wie die mehrere Meter hohen Baumfarne. Ihre Vorfahren wuchsen schon vor über 140 Millionen Jahren auf Erden. Sie sind Lieblinge von Katja Heubach, aber auch von Frankfurts grüner Dezernentin für Klima, Umwelt und Frauen Rosemarie Heilig. Sie ist glücklich über den Botanikschatz auf städtischem Boden.
Heute haben wir wieder mal 30 Grad. Dann kann ich ja einfach mal dahin flüchten, nach Südamerika sozusagen, und mich darüber informieren, wie viel verschiedene Vegetationszonen es gibt. Und diese, die Subantarktis, ist eine ganz besondere. Und wer weiß, ob sie überhaupt in Zeiten des Klimawandels erhalten bleiben wird.
Rund um den 30. Geburtstag des Subantarktishauses im Frankfurter Palmgarten gibt's spezielle Führungen. Weitere Infos dazu kann man sich auf der Homepage des Palmgartens anschauen. Stefan Hübner hat für uns berichtet. Ja, und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Auf hrinforadio.de gibt es die Sendung auch zu hören.